Einen wunderschönen guten Morgen. Genau, für die, die mich nicht kennen, ich bin Miri, ich bin Campuspastorin von unserem zweiten Campus, im Campus Süd, ganz im Süden von Düsseldorf. Genau, wir haben als Kirche zwei Standorte und da bin ich dann viel im Süden unterwegs und ich habe heute Morgen festgestellt, ich predige gar nicht so häufig hier, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich war die Woche in Bremen, ich war, dachte dann so nach letztem Sonntag, boah, das Wetter war so gut, war so schön warm, da kannst du Winterjacke wegpacken, fährst du nach Bremen, da war es dann doch ein bisschen kälter, als ich dachte. Da war ich dann ganz dankbar, dass wir mehr drinnen als draußen waren und dass ich am letzten Tag dann noch die Winterjacke von meiner Mama ausleihen konnte. Aber es wird ja langsam besser und das Wetter wird besser und ich freue mich drauf. Und wir haben letzte Woche nämlich schon mit dem Thema gestartet in dieser neuen Serie, das Thema Endzeit. Wir wollen über die Offenbarung sprechen und Stefan hat da uns einfach mit auf den Weg genommen, was die Offenbarung ist, nämlich dass es keine Horrorgeschichte ist, sondern dass es eine Liebesgeschichte ist. Und wenn du das verpasst hast, schau die Predigt gerne noch online nach, kannst du gerne angucken. Und wir wollen heute in den Predigttext reinstarten und ich habe Junia gebeten, den für uns zu lesen, denn es geht heute um die Briefe an die Gemeinden. Und wir haben da zwei Abschnitte, habe ich rausgesucht, der erste Brief und der letzte Brief an die Gemeinden. Und Junia liest den jetzt einmal mit uns. Vielen Dank.
Offenbarung 2, Vers 1. Der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen, ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon übrig geblieben? Kehr um und handel wieder so wie zu Beginn, sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eines aber will ich dir zugute halten. Dir ist das Treiben der Nikotaiter ebenso verhasst wie mir. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist in Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Offenbarung 3, Vers 14. Der Brief an die Gemeinde in Laodicea. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß, ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche, mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist, arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich rein und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, bedecke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen. So wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Das ist das Wort Gottes. Amen.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Genau, und wir gucken uns heute nämlich diese zwei Kapitel genauer an. Und da werden sieben Gemeinden adressiert. Jesus spricht hier sieben Gemeinden an. Und wenn wir diese Abschnitte genauer anschauen, sehen wir, dass es immer eine gleiche Abfolge gibt. Es ist immer eine Einleitung, wer diesen Brief schreibt, beziehungsweise von wem er kommen soll. Und diese Beschreibung meint ganz eindeutig Jesus, der hier die Gemeinden anspricht. Dann kommt ein Lob, was die Gemeinde jeweils gut macht, ein Tadel, was nicht ganz so gut läuft und dann noch etwas, eine Art Mahnung, was für sie der nächste Schritt ist, was passiert, wenn sie das machen oder eben dann doch nicht machen. Und ein Schlüsselvers, der in diesen beiden Kapiteln immer am Ende eines jeweiligen Briefes steht, ist: Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Oder in der Übersetzung von eben: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist also eine Botschaft von Jesus an die Gemeinden, nicht nur an die Gemeindeleiter oder Pastor, sondern für alle, die offensichtlich vorgelesen wurde. Genau, es sollte öffentlich vorgelesen werden, damit Menschen das hören und davon lernen können. Und ich glaube, dass auch wir heute davon einiges lernen können und mitnehmen können. Und alleine aus diesem einen Vers gibt es schon so viel, was wir für uns mitnehmen können. Denn Gottes Geist spricht. Gott ist nicht stumm und spricht nicht, sondern er spricht und er möchte zu uns sprechen. Und wir denken häufig, ich höre nichts, was Gott sagt, dann spricht er nicht. Aber häufig ist eher das Problem, dass wir nicht zuhören und dass er aber trotzdem spricht, denn er will in dein Leben sprechen, in deine Situation. Er will in den Kontext der Kirche reinsprechen, das sehen wir hier in diesen Abschnitten. Und wir sehen auch, wie sehr es Jesus um Beziehungen geht. Das haben wir auch letzte Woche schon gehört in der Predigt von Stefan, wo es einfach darum geht, dass die Bibel, dass die Offenbarung eine Liebesgeschichte ist. Und dass sie nicht dafür da ist, uns in Angst und Schrecken zu setzen, sondern einfach zu sehen, welche Liebe er für uns hat und dass das aus dem Wunsch nach einer Beziehung zu uns entsteht. Und aus der Beziehung möchte Gott uns einfach seine Sicht zeigen, wie Eltern ihren Kindern etwas beibringen wollen, aus Liebe heraus, um sie für das Leben vorzubereiten. Und so will auch Gott zuerst die Kirche bewerten und danach die Welt. Und in 1. Petrus 4, Vers 17 steht: Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen? Das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken. Das ist jetzt nicht so der einfachste Vers, in die Predigt zu starten, aber ich glaube, wir mögen das auch nicht, einfach so bewertet zu werden, gerichtet zu werden. Das ist, macht uns immer nervös beim Feedback-Gespräch, denken wir, lieber nur gute Sachen hören, ich brauche die ganzen negativen Sachen gar nicht, aber so können wir nicht weiterkommen, so können wir nicht wachsen, uns weiterentwickeln. Und die Kirchen hier in Offenbarung repräsentieren Kirchen in aller Welt und ich denke, dass sie auch heute definitiv noch Anwendung haben. Dass die Probleme, die dort beschrieben sind, in unserem Alltag sichtbar sind, dass wir diese Probleme kennen, weil wir sie selber auch haben. Und das mag vielleicht herausfordernd sein, aber ich hoffe, dass wir heute davon etwas mitnehmen können, was uns hilft und das uns ermutigt, weiterzugehen und weiterzumachen. Und als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, wir können ja am besten die ganzen Kapitel durchnehmen, alle 7 Gemeinden. Und ich werde dann nämlich begeistert, wenn ich mir dann anschaue, wie die Struktur ist und wie dann Parallelen auftauchen. Und das gehört zusammen. Aber dann sitzen wir morgen noch hier. Deswegen haben wir uns auf 2 Abschnitte beschränkt. Denn die Briefe sind nämlich so aufgebaut, dass jeweils der erste und der letzte Brief zusammengehört, der zweite und der vorletzte und die 3 in der Mitte. Und deshalb fokussieren wir uns auf den ersten und den letzten, weil die zusammengehören. Und dann legen wir jetzt einfach mal los, der Brief an die Gemeinde in Ephesus, Offenbarung Kapitel 2. Und der erste Brief an die Gemeinde in Ephesus, und Jesus fängt an mit den Worten: Ich weiß. Das ist in Vers 2 und hier sagt er erstmal das Gute, er lobt das Gute, was sie gut machen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, so erstmal mit dem positiven Anfang, das machen wir doch in jedem Feedbackgespräch so, oder? Und Jesus sagt ihnen: Ich sehe, war eine Bekannte in vielen schönen Sachen wie tolle Cafés, eine schöne Altstadt, viele Möglichkeiten, was man machen kann, auch viele schlechte Dinge wie Gewalt, Kriminalität, sexuelle Ausschweifung. Und in diese Stadt hinein hat Paulus eine Gemeinde gegründet, in eine Stadt von Einfluss, eine Stadt, in der viel schiefgelaufen ist, eine Stadt, in der viele andere Götter verehrt wurden und wo andere Tempel standen, wo Opfer gegeben wurden. Aber Jesus möchte ihnen erstmal sagen, dass er sie sieht und dass er sieht, wie sie Lügen entlarven, wie sie gut von böse unterscheiden können. Und das in einer Stadt, wo es ganz und gar nicht einfach war, Christ zu sein und Ausdauer zu haben im Christsein. Und es gab viele andere Religionen und. Aber für uns, es müsste das so gut nachvollziehbar sein, weil wir in unserem Umfeld doch auch sehen, wie Werte, Maßstäbe sich verändern und wo es kein richtig oder falsch mehr gibt. Aber die Epheser haben den guten Kampf gekämpft. Und Jesus will ihnen sagen, ich sehe das, was ihr tut. Aber ich möchte euch auch noch etwas Weiteres sagen, nämlich in Vers 4. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und hier ist du liebst kein Nomen, sondern ein Verb. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Du liebst mich nicht mehr in der Art, wie du mich am Anfang geliebt hast. Und damit ist nicht gemeint, dass die Epheser diese erste Liebe, als sie Christen geworden sind, verloren haben. Weil diese Liebe, wenn man Christ wird, ist so ein Hoch, wo man aber keinem Windhauch standhalten wird. Diese Liebe ist nicht fest, sondern hier geht es um eine aktive Liebe, die sie gelebt haben, wofür sie bekannt waren, wo sie Gemeinschaft und Glauben gelebt haben. Und er ruft sie auf, dahin zurückzukommen. Denn Paulus hat ein paar Jahrzehnte vorher an diese Gemeinde geschrieben und da war diese Liebe noch so präsent und innerhalb von einer Generation ist diese Liebe verloren gegangen. Und Jesus sagt ihnen, ihr seid nicht mehr da, wo ihr vorher einmal wart. Und ich möchte einmal deutlich machen, was er hier nicht sagt daraufhin. Er sagt nicht, ach, das wird schon wieder, fühlt euch mal wieder dahin zurück. Denn er sagt, kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Ich finde das ganz spannend, dass er hier handeln sagt, weil er wirft ihnen hier vor, nicht mehr in der gleichen Art von Liebe zu lieben. Und dann sagt er nicht, schaut mal, dass deine Gefühle, deine Liebe wieder zurückkommt. Nein, er sagt, handelt wieder so wie am Anfang. Du musst erst handeln und dann folgen deine Gefühle. Und ich weiß, wir haben die Beziehungsserie gerade erst hinter uns, aber es ist auch in einer Beziehung so, dass du dich an einem Punkt entscheiden musst. Und die Gefühle werden folgen. Du kannst deine Beziehung nicht auf deinen Gefühlen alleine aufbauen. Und deshalb sagt Jesus ihnen, handelt zuerst in Liebe. Und für diese Liebe waren sie bekannt. Und ich glaube, dass jeder von uns kennt das, wenn wir in einer Sache richtig gut sind und da so richtiges Vorbild vielleicht auch für andere sind. Und wenn wir das so ein bisschen schleifen lassen, merken wir, wie frustrierend es ist, wenn wir es auf einmal nicht mehr schaffen, weil wir es nicht mehr so geübt haben oder weil wir nicht mehr da dran geblieben sind. Und die Epheser waren für diese Liebe bekannt. Wie frustrierend muss es sein, dass Jesus genau das an ihnen jetzt aussetzt. Und die Epheser lebten in einer Stadt, wo es immer dunkler wurde, wo alles anders lief, als sie vielleicht gedacht hatten, gehofft haben oder erwartet haben. Aber wenn sie nicht dafür einstehen, dass diese Liebe wieder neu entdeckt wird, neu entfacht wird, wer wird es sonst machen? Keiner. Und ich glaube, wir brauchen heute mehr von dieser Ausdauer von den Ephesern, die sie am Anfang hatten. Wir brauchen mehr von dieser Liebe, die sie am Anfang hatten, damit wir nicht aus Angst oder Wut handeln. Und wenn wir den nächsten Vers weiterlesen, Vers 4 und 5, kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Dann werde ich deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Und ich weiß nicht, wenn ihr das erste Kapitel in der Offenbarung schon mal gelesen habt oder jetzt vielleicht in letzter Zeit, weil wir in dieser Serie sind, da erklärt Jesus, was er meint mit dem Leuchter und mit den Sternen. Und der Leuchter sind die Gemeinden. Und Jesus sagt zu ihnen hier, wenn du nicht so anfängst zu handeln, mich so wie am Anfang zu lieben und eine Kultur der Liebe zu etablieren. Und Ephesus war eine vorbildliche Kirche, sie haben viel richtig gemacht, das sagte er ihnen am Anfang. Sie hatten viel Ausdauer und sie haben richtig und falsch unterscheiden können, sie haben vieles richtig gemacht. Aber wenn sie nicht zu dieser Liebe zurückkehren, dann wird er ihren Leuchter von seinem Platz stoßen. Und was er hiermit meint, ist, es ist besser, dass es keine Kirche gibt in Ephesus, als eine Kirche, die ohne Liebe ist. Auch wenn sie die Wahrheit erkennen, auch wenn sie gut und richtig unterscheiden können, auch wenn sie die Wahrheit verkünden, ist es besser, dass es diese Kirche nicht gibt, als wenn sie ohne Liebe ist. Es ist besser, dass es keine Kirche gibt, als eine Kirche ohne Liebe. Und ich denke, einige von euch werden die Parallele dazu sehen zu 1. Korinther 13, wo es darum geht, also ich lese mal den ersten Vers vor. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Und ohne Liebe sind wir nichts. Wir können so viel tun und machen, wie wir wollen. Wir können so viel reden, wie wir wollen. Aber es wird keine Auswirkung haben, wenn wir keine Liebe haben. Und deshalb sollen wir nicht, auch wenn wir denken, boah, ich verkrieche mich jetzt, es wird alles nur noch schlimmer, ich verkrieche mich in mein Kabuff, wenn der Weltuntergang kommt, damit ich bloß nichts von dem allen mitbekomme. Deshalb sollen wir nicht nur einfach nach der Wahrheit suchen, die richtigen Antworten haben und dabei diese Kapazität verlieren, diese Liebe zu leben und Gott so zu lieben und Menschen so zu lieben. Das sind zwei Werte, die wir als Kirche haben, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Und wir wollen diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, weitergeben. Wir wollen es leben. Wir wollen Menschen von seiner guten Botschaft verkünden und seine Liebe weitergeben, denn wir haben sie von ihm empfangen. Und wir wollen Gott lieben und wir wollen Menschen lieben, so wie Gott er sie geliebt hat. Und wenn du dich nicht danach fühlst, ist es völlig egal, weil du sollst danach handeln. Mach es und handle danach. Kehr um und handle. Entscheide dich, danach zu leben und Gott zu lieben, Menschen zu lieben und aus dieser Liebe zu handeln. Das ist dein Auftrag. Das ist das, was Gott uns gesagt hat, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es geht hier um Leben, es geht hier um die Ewigkeit. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir wollen jetzt zu dieser zweiten Gemeinde springen, zum letzten Brief. Der Brief an die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung 3, 15 bis 16 steht: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal eine Predigt über diesen Abschnitt gehört? Ja, doch einige. Und ich erhöhe jetzt mal ein bisschen die Spannung, indem ich sage, wir werden diesen Vers heute mal von einer anderen Perspektive betrachten, dass wir den Vers nochmal von einer anderen Seite her verstehen werden. Und als erstes wiederholt er das Wort lauwarm, beziehungsweise diese Beschreibung davon dreimal. Als erstes sagt er weder kalt noch warm, dann das eine oder das andere und dann formuliert er es mit lauwarm. Und im nächsten Vers, in Vers 17, steht: Du sagst, ich bin reich und ich habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, was für einen jämmerlichen, erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Du sagst, du bist reich. Du sagst, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Überfluss, ich habe mehr als genug. Ich brauche gar nichts sonst. Und dabei merken sie nicht, dass was in der Offenbarung so präsent ist, dass Dinge auf der Oberfläche anders aussehen, als sie von innen wirklich sind. Weil wie es von außen aussieht, sagt gar nichts darüber hinaus, wie es wirklich im Inneren aussieht. Und das ist so wie hier mit Laodicea. Von außen sieht alles top aus, alles super, alles schön. Sie haben Überfluss, sie haben alles, was sie denken zu brauchen, aber sie merken nicht, in welchem erbärmlichen Zustand sie sind. Und im Vers 18 steht: Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Warum sagt Jesus das? Warum sagt er, kauft von mir? Also ich dachte, dass bei Jesus alles kostenlos ist. Seid ihr mit mir oder nicht? Ich dachte, Gnade ist kostenlos. Aber Jesus sagt hier, er bietet ihnen an Gold, weiße Kleider und Salbe für ihre Augen. Und dafür schauen wir jetzt mal ein bisschen in den Kontext von Laodicea. Laodicea war auf einer der wichtigsten Handelsrouten. Und lange Zeit sind verschiedene Reiche in diese Region gekommen, haben die Städte zerstört, dann mussten sie wieder die Stadt komplett von vorne aufbauen, bis dann das nächste Reich kam, die Stadt komplett wieder zerstört hat und sie wieder von vorne anfangen konnten. Und dann kam eine Zeit, da kam das Römische Reich und das hat eine Art von Frieden gebracht, weil die Römer lange in dieser Region waren. Und diese antiken Städte brauchten damals einfach viel Zeit, um zu Reichtum zu kommen. Und weil Rom lange da war, erreichte Laodicea Reichtum und wurde ein finanzielles Zentrum. Und tatsächlich gab es dann auch ein Erdbeben in Laodicea, was dann wieder alles zerstört hat. Und dann sagte Rom zu denen: Ja, wir schicken euch Geld, damit ihr das wieder aufbauen könnt. Aber Laodicea sagte: Dankeschön, sehr freundlich, aber nee, brauchen wir nicht. Wir haben genug Geld, dass wir das alles selber wieder aufbauen können. Wir brauchen euer Geld nicht. Also sie waren so reich, dass sie erstens die Stadt wieder aufbauen konnten und scheinbar, dass auch keinen gejuckt hat, dass sie das ausgegeben waren. Sie waren danach nicht pleite, sondern so reich waren sie. Und das Zweite ist, dass sie bekannt waren für die Herstellung von besonderen, von dunklen Kleidern. Und von überall kamen Menschen, um diese Kleider zu kaufen. Und sie waren ein medizinisches Zentrum. Sie hatten gute Salben, die vielen geholfen hat, die Heilung geschenkt hat. Und jetzt ergeben diese drei Punkte, die Jesus anspricht, voll Sinn. Gold, weiße Kleider und Salbe. Geld oder Gold hilft dir, deine eigenen Nöte zu befriedigen. Du kannst dir kaufen, was du brauchst. Du bist nicht abhängig von jemand anders. Du kannst dir alles kaufen, was du brauchst. Und sie hatten etwas, was sie verkaufen können. Also konnten sie Nöte von anderen befriedigen. Sie konnten Menschen diese Salben verkaufen und diese Kleider verkaufen. Und sie sind an der Quelle. Sie verkaufen. Und Jesus will ihnen hier sagen: Ihr seid nicht die Lösung für alles. Ihr seid nicht die Verkäufer, sondern ihr seid in Not von etwas. Ihr habt etwas, was euch fehlt und was ich euch geben möchte. Und Jesus begibt sich hier in ihre Welt und verwendet eine Sprache, die sie kennen, damit er ihnen deutlich machen kann, ihr habt gar nichts, deshalb kommt zu mir. Und wir gehen jetzt nochmal auf den Vers 16 zurück, aber weil du weder kalt noch warm bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Und ich habe diesen Vers früher so verstanden, dass wir Christen sein sollen, die heiß sind, die für Jesus brennt, sei on fire für Jesus, brennt für ihn, sei voll in Action und verkünde das Evangelium. Aber was steht hier in diesem Vers? Hier steht, weil du weder warm noch kalt bist, sondern weil du lauwarm bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Jesus sagt hier nicht, sei nur warm. Er sagt hier, sei bloß nicht lauwarm. Und Laodicea hatte nämlich keine natürliche Wasserquelle. Knapp 20 Kilometer entfernt gab es mineralische, heiße Quellen, wo es Heilungszentren gab. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie wichtig heißes Wasser ist zum Kochen, zum Putzen, zum Tee kochen, Kaffee kochen, was auch immer ihr trinkt. Und heißes Wasser hat einen wichtigen Sinn, einen wichtigen Nutzen. Und in die andere Richtung gab es Berge, wo es kalte Quellen gab, kaltes Wasser, was erfrischend ist, erfrischende Quellen. Ich glaube, im Sommer gibt es doch nichts Schöneres als ein Glas kaltes Wasser oder kaltes Wasser auf der Haut. Also kaltes Wasser hat auch eine wichtige Bedeutung. Und Laodicea hatte aber keine eigenen Quellen und sie mussten sich dieses Wasser über Rohre in die Stadt hineinholen. Und in der Zeit, wie es in der Stadt angekommen war, war das heiße Wasser nicht mehr heiß und das kalte Wasser nicht mehr kalt, sondern lauwarm. Es war nicht mehr besonders, es hatte keinen besonderen Nutzen mehr. Und Jesus sagt zu ihnen, hier, ihr seid nichts Besonderes. Ihr denkt, dass ihr das seid, dass ihr die Besten seid, aber ihr seid eigentlich lauwarm und eure geistliche Verfassung ist eine Katastrophe. Ihr braucht eine Veränderung. Denn kaltes Wasser hat einen Nutzen und heißes Wasser hat einen Nutzen, aber ihr seid keins von beidem. Er ruft sie auf, heiß oder kalt zu sein, weil er sie dann gebrauchen kann, weil sie dann einen Nutzen für ihn haben. Aber er kann sie halt nicht gebrauchen, wenn sie lauwarm sind. Und vielleicht hast du das schon mal darüber gehört, so wie ich, dass du denkst, kalt ist schlecht. Klar, kalt hört sich jetzt irgendwie nicht so gut an, aber kalt ist nicht schlecht. Es ist schlecht, wenn wir uns nicht gebrauchen lassen von Jesus, weil wir lauwarm sind, weil wir nicht mehr mit ihm verbunden sind. Und Selina kann schon nach vorne kommen. Denn Johannes 15, Vers 4 steht, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Unsere Frucht ist davon abhängig, dass wir mit Jesus verbunden sind. Und die Menschen in Laodicea können auch keine Frucht hervorbringen, wenn sie nicht mit Jesus verbunden sind. Und Jesus sagt zu ihnen hier nicht, euer Reichtum ist schlecht. Es ist schlecht, dass ihr so viel Geld habt, sondern es ist schlecht, dass sie denken, dass sie genug haben, weil sie reich sind, aber sie abhängig von ihrem Reichtum sind und sie sind nicht von Jesus abhängig. Dabei brauchen sie genau ihn. Und das sollten alle hören, dass sie von außen vielleicht perfekt aussehen, aber dass sie innen kaputt sind und dass es nicht darum geht, wie sie von außen aussehen, dass sie neu begreifen, dass sie Jesus brauchen und dass sie sich von ihm gebrauchen lassen. Und deshalb, wenn du heute eine Sache mitnimmst, dann ist es nicht wichtig, ob du heiß oder kalt bist, sondern es ist wichtig, ob du dich von Jesus gebrauchen lässt. Ob du mit Jesus verbunden bist und aus dieser Verbindung heraus Früchte trägst. Sei nicht lauwarm, sei nicht jemand, der einmal die Woche zum Gottesdienst geht und den Rest der Woche sagt, ja, ich bin fein, ich war ja am Sonntag im Gottesdienst, alles super. Sondern, und denk nicht, dass du Gottes Stimme in deinem Alltag nicht brauchst. Du brauchst Gott in deinem Leben, seine Stimme, der in dein Leben spricht, der dich hinführt zu dem Auftrag, den er für dich hat. Deshalb lass dich von ihm gebrauchen, egal ob es das ist, dass du es liebst und dazu berufen bist, Mama oder Papa zu sein und deine Kinder einfach die bestmöglichen Voraussetzungen für ihr Leben zu geben, dass sie geliebt sind, dass sie sich danach fühlen und dass sie wissen, dass Gott in ihrem Leben ist, dass sie so ein festes Fundament haben. Oder ob du dazu berufen bist, in die Stadt hineinzuwirken, Menschen praktisch zu helfen, einen Unterschied zu machen. Oder sei es, dass du deinen Job so gut machst, dass du erfolgreich bist, dass du vielleicht finanziell Gottes Reich bauen kannst. Oder ob du mit deinen Nachbarn oder Kollegen über Gott sprichst und darüber, was er in deinem Leben getan hat. Es ist völlig egal, wie du es machst, aber höre auf Gottes Stimme, sei mit ihm verbunden und lass dich von ihm gebrauchen. Sei nicht lauwarm, sondern jemand, der Feuer oder Erfrischung schenkt. Und damit möchte ich einmal kurz zusammenfassen. Kehr um und handle. Entscheide dich zu lieben. Handel zuerst aus Liebe. Das ist das, was Jesus den Ephesern sagt, dass sie zu dieser Liebe zurückkommen, die sie am Anfang hatten. Dass sie umkehren und danach handeln. Und zu der Gemeinde in Laodicea sagt er, lass dich von Jesus gebrauchen. Stell dich ihm zur Verfügung, sei nah an ihm dran, sei eine Rebe, die mit dem Weinstock verbunden ist, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Unser Ziel ist nicht die äußere Erscheinung. Unser Ziel ist es nicht, dass alles von außen super aussieht, dass ihr denkt, dass dieser Gottesdienst perfekt durchgestylt ist, sondern es geht darum, dass wir mit Jesus verbunden sind und dass wir ihm gehorsam sind. In Offenbarung 3, Vers 19 steht, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Die, die ich liebe, Jesus sagt hier, die, die ich liebe. Und da sind wir wieder bei letzter Woche bei der Predigt, dass in der Offenbarung darum geht, dass es eine Liebesgeschichte ist, dass Jesus uns liebt und dass er eine Beziehung zu uns haben möchte und dass er uns helfen will, wieder zu ihm zurückzukommen. Und im nächsten Vers, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Jesus steht an der Tür und klopft an. Er will den Menschen Laodicea nahe sein. Er will uns nahe sein. Er will uns seine Liebe zeigen. Er will mit dir zusammen essen, mit dir Gemeinschaft haben, mit dir Zeit verbringen und dir sagen, dass er dich liebt. Und wenn du heute das erste Mal diese Nachricht hörst und das Gefühl, dass Jesus in deinem Herzen klopft, dann möchte ich dir heute sagen, Jesus liebt dich so sehr, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, um deine Fehler zu tragen, deine Schuld zu tragen, um dich frei zu machen von Schuld, von dem, was dich belastet und bedrängt, weil er dir nah sein will, weil er dir Leben geben möchte. Und du brauchst nichts anderes, als dieses Geschenk anzunehmen, dieses größte Geschenk, was es gibt. Und wenn du dieses Geschenk jetzt annehmen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, das jetzt direkt heute hier zu machen. Nicht zu sagen, ja, irgendwann schaue ich nochmal, sondern einfach heute hier. Und ich helfe dir dabei, es ist nichts Wildes. Und ich möchte jetzt einfach alle bitten, die Augen zu schließen, Privatsphäre zu schaffen. Und wir werden nichts Komisches machen, aber ich werde jetzt einfach ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, boah, ich merke, dass Jesus in meinem Herzen anklopft und ich merke, dass er mir sagen möchte, dass er mich liebt, dann will ich ihn jetzt reinlassen, ich will ihn einladen in mein Leben. Und wenn du das heute sprechen möchtest, dann sprech das Gebet einfach mit mir mit und die ganze Kirche wird mitbeten. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich liebst und mir meine Schuld vergibst. Jesus, sei du mein Retter. Sei du mein Herr. Ab heute folge ich dir nach. Für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.